Das war es noch nicht, ein biografisches Gespräch mit Serdar Somuncu. Mein Name ist Bent-Erik Scholz. Wir kommen zu der Mein Kampf-Lesung. Also du hörst Helmut Qualtinger, der das ja auch schon mal gesprochen hat, ohne Kommentar. Sein Kommentar lag eher in der Performance. Du hörst das und du sagst, das will ich auch machen. Was hat dieses, das will ich auch machen, ausgelöst? War das ein, das will ich auch machen, das ist so schön provokant oder das ist historisch interessant? Was hat dich daran fasziniert?
Das kann ich nicht genau sagen. Es war erstmal nur ein Impuls. Wir waren mittlerweile 1995 ja sehr viel auf Tour. Die Beziehung übrigens zu meiner damaligen Freundin ist in die Brüche gegangen, aber nicht schlimm. Also wir haben uns eigentlich einvernehmlich getrennt. Und ich hatte eine neue Freundin und war auch wieder in der Beziehung. Und mit dieser Freundin, die Teil des Ensembles war, habe ich zusammen auch gespielt.
Also deine neue Freundin war auch wieder Teil des Ensembles, aber dann als Schauspielerin. Deine vorherige Schauspielerin. War deine Ex-Freundin dann auch weiterhin eure Kostümbildnerin?
Eine gewisse Zeit ja, aber dann nicht mehr. Also dann wollte sie auch nicht mehr. Das war aber auch okay. Das war zwischen uns beiden auch okay, weil diese Ensemblezeit oder das Ensemble selbst sich auch sehr verändert hat. Also es wurden zunehmend weniger Laien, mehr Profis. Und die, die zu uns kamen, waren auch ambitioniert, das professionell zu machen. Und so war das dann, dass ich diese Frau, diese Freundin kennengelernt habe. Wir waren dann zusammen und waren zusammen auf Tour. Wir haben nämlich den Theatermacher von Thomas Bernhard zusammengespielt. Und eines Tages kam es dazu, dass dieser Zuschauer in Schweinfurt gesagt hat, hier ist die Kassette, die schicke ich dir von Helmut Qualtinger. Und ich dachte, ja, das ist nicht so spektakulär, weil ich ja schon Berührungen zu Hitler hatte über Arturo Uhi und dachte, das ist jetzt ein weiterer neuer Text, den ich spielen kann, und war im Grunde genommen erstmal nur ganz unbedarft und dankbar. Und die Dimension dessen, die wurde mir erst klar, als ich es dann angekündigt habe. Ich habe dann, mittlerweile hatten wir so eine Art kleines Büro mit einem Faxgerät und wir gaben auch immer Presseerklärungen raus, wenn Stücke anstanden. Das hatte sich ja so etabliert nach der Geschichte in Krefeld mit den Affen und dann eben später auch mit dem Puff, dass eine gewisse Aufmerksamkeit durch die Presse gewährleistet war. Und wir versorgten diese Redakteure, die wir kannten, die Lokalen, aber eben auch über die DPA, die Dépendance der DPA in Düsseldorf, über regionale Zeitungen. Und wenn etwas einschlug, dann hatte das immer einen Impact. Dann wussten wir, okay, das wird nicht nur mehr Zuschauer bringen, das wird auch mehr Aufmerksamkeit bringen. Und das wird vor allen Dingen, je nachdem, wie kontrovers das ist, was wir machen, unsere Arbeit auf jeden Fall befördern. Als ich dann eben dieses Fax rausschickte, türkischer Schauspieler liest Mein Kampf, da klingelte das Telefon Sturm. Also es war, wir wussten gar nicht, was haben wir eigentlich ausgelöst. Also es war, ohne dass wir das wussten, hatte die DPA Düsseldorf das über die große DPA weiterverbreitet. Es gibt also einen kleinen Verteiler, das ist der lokale für Düsseldorf und Region. Und dann gibt es den großen Verteiler und dann läuft das über alle Ticker. Und dann ist das die Hauptmeldung des Tages. Und wenn das passiert, meldet sich wirklich Gott und die Welt bei dir. Und wir konnten den Nachfragen gar nicht mehr so schnell nachkommen, wie sie eingingen. Und es waren Nachfragen nicht mehr von irgendeiner Lokalzeitung, der Rheinischen Post oder der Neuss-Grevenbrocher Zeitung, sondern das war jetzt Spiegel, das war jetzt Dreisat, das war Stern, das war Bild, das war Express. Das war wirklich die Crème de la Crème der deutschen Presselandschaft.
Und was wollten die von dir?
Wir haben gehört, sie lesen aus Mein Kampf. Wie grundsätzlich tausendmal gestellte Frage, wie kommt man als Türke auf die Idee, aus Mein Kampf zu lesen?
Immer dieses als Türke dabei.
Das war Rassismus, ja. Purer Rassismus.
Ja. Generell, wie prävalent war Rassismus vorher in deiner Arbeit? Also wie oft ist dir das vorher begegnet oder ging das da so richtig los, dass dir das auffiel?
Also es war nie spürbar. Ich wusste zwar, ich hatte ja damals auch schon angefangen zu drehen, also ich hatte 1992 ja ein Engagement in einer Fernsehserie Schwarz greift ein mit Klaus Wennemann, und mir war schon bewusst, dieses Metier, dieses Geschäft, das ich hier betreibe, ist ein sehr, sehr ja, oberflächliches Geschäft. Und Rassismus, dieser Begriff ist immer so, wird immer so inflationär verwendet, ist es vielleicht nicht in dem Moment und es ist auch nicht beabsichtigt, Menschen zu erniedrigen aufgrund ihrer Herkunft. Aber die Art und Weise, wie du eingeordnet, wie du eingesetzt, wie du behandelt wirst, die hat schon was sehr Rassistisches. Also, dass du dann dir ein Kostüm anziehst und einen Türken so spielst, wie sich ein deutscher Autor einen Türken vorstellt, ist natürlich bar jeder Realität und hat gar keinen Bezug zum wirklichen Leben.
Es gibt von dir auf YouTube immer noch den Ausschnitt, wie du in der Lindenstraße bist und
Schrecklich,
einen Satz sagst und der lautet: Kollege, nichts verstehen.
Genau, mit Bill Mockridge, dem Vater von Luke Mockridge. Ja, aber das war für mich ja auch Teil meiner Verwirklichung, im Fernsehen Fuß zu fassen. Ich wollte und war ja, ich wollte Schauspieler sein und war es ja auch und wurde es immer mehr und dazu gehörte eben auch Erfolg im Fernsehen zu haben. Und über die Frankfurter Connection, mit der ich Kissing God am Theater in Bornheim gespielt habe, kam dann ein Kontakt zu einer Agentur und diese Agentin vermittelte mich dann weiter. Und so wurde zum Beispiel auch Schwarz greift ein größtenteils in Frankfurt gedreht. Und ich sah, ah, okay, das ist jetzt auch ein Bereich, in dem ich Erfolg haben könnte, wenn ich das tue, was die von mir verlangen. Sprich, wenn ich mir ein Bart ankleben lasse und Kollege nichts verstehen sage. Das war aber, es war erbärmlich, es war erniedrigend, es war schrecklich.
Als dieser Pressesturm losging und du das eben angekündigt hast, wie weit wusstest du da schon, was du da vorhast mit dieser Lesung? War dir das zu dem Zeitpunkt klar oder hast du da einfach mal auf gut Glück gesagt, so, das ist jetzt das nächste Projekt, das bewerbe ich mal?
Na, ich ahnte, dass ich damit etwas ins Rollen gebracht hatte, was ich so schnell nicht mehr aufhalten konnte. Und das lag zum einen an den Reaktionen, also an den vielen Reaktionen der Presse. Es lag aber auch an dem Widerstand der örtlichen Politfunktionäre, die den Aufstand wagten und rebellierten und verhindern wollten, dass ich mit diesem Programm auftrete. Ich hatte es auch am 30. Januar 1996 angesetzt, also es sollte auch noch ein historisches Datum sein, provokant wie ich war. Und erst als ich das Spiegel-Interview geführt habe, war mir bewusst, okay, das ist jetzt der Point of No Return, jetzt wirst du für das Ding festgenagelt werden, komme was wolle.
Das Spiegel-Interview war, als du schon Aufführungen damit gespielt
Nein.
hattest. Nein, das
Ja.
war praktisch in der Ankündigungsphase so
Ja.
okay.
Ja, das war 2 Wochen vorher. Dr. Fritz Rummler, der leider gestorben ist vor einigen Jahren, Spiegel-Feuilletonist und Redakteur für Kultur, rief mich an. Ein sehr, sehr freundlicher Mann. Und sagte, ich habe das hier gehört und stellte auch wirklich endlich mal andere Fragen. Also es ging nicht nur um meine Herkunft, sondern es ging auch um meine Absicht. Und irgendwann im Laufe dieses Gespräches, war ein langes Gespräch von 1 Stunde, sagte er, wissen Sie was, Sie lassen sich da auf etwas ein, was Sie nie mehr wieder loslassen wird. Stellen Sie sich darauf ein, dass Ihr ganzes Leben lang wird Sie dieses Thema begleiten. Und hat sich bewahrheitet. Das war wahr.
Was war denn dein Grund dafür, das zu tun?
Also der latente Grund, der mir nicht klar war, aber heute immer klarer wird, war, was 1992 passiert ist, nämlich in Solingen und Mölln. Es gab nach der Wiedervereinigung eine Welle von Rechtsradikalismus, der hauptsächlich türkische Menschen zum Opfer gefallen sind. In Solingen ist eine ganze Familie verbrannt, in Mölln gab es einen Anschlag auf ein Wohnhaus einer Familie. Und es gab es ja auch infolgedessen, auch durch die NSU-Morde immer wieder, dass türkische Menschen in Deutschland Zielangriffe rechtsradikaler wurden.
Dann gab es auch noch Rostock-Lichtenhagen, wo es gegen asiatische, ich glaube, vietnamesische Menschen
Genau,
ging.
richtig, genau. Das war das frühe Stadium, war schon etwas früher. Aber als es sich dann wendete und die Türken in den Fokus gerieten, der Rechtsradikalen, war das für mich etwas, was ich nie erwartet hätte. Also ich habe in diesem Land seit meiner Kindheit gelebt und eigentlich nie daran gedacht, dass irgendwann irgendwas passieren könnte, was in eine solche Richtung geht. Also dass Menschen türkischer Herkunft oder überhaupt aufgrund ihrer Herkunft verfolgt und verbrannt und getötet werden. Und die Reaktion darauf war für mich eine sehr scheinheilige. Also erstmal war die erste Reaktion ja gar nicht da. Der Bundeskanzler, damalige Helmut Kohl, ist überhaupt nicht nach Solingen und Mölln gefahren. Der hat es gar nicht wahrgenommen öffentlich oder gezeigt öffentlich, dass er es wahrnimmt, sondern das wurde ignoriert. Es gab einige Politiker, die dorthin gefahren sind. Ich glaube, damals war es Johannes Rau, der Bundespräsident, und manche, die sich geäußert haben. Aber das Gros der Politiker hat das sogar am Anfang kleingeredet, bestritten. Das war noch nicht mal ein Skandal. So wie ja auch übrigens bei NSU-Morden am Anfang die Rede von Stammesfäden war. Ja, also da haben Clans sich untereinander angeblich bekämpft und ermordet. Und erst später kam raus, nee, das waren systematisch angeordnete Taten von Rechtsradikalen.
Es gab einfach irgendwann dieses unsägliche Wort Dönermorde.
Ja, zum Beispiel, das gab es ja auch noch am Anfang. Und die Kolbstraße in Köln-Mülheim, die ja auch dann Ort anderer Vorkommnisse war, die galt so als Hort der türkischen Community und als uneinsichtiger Bereich für die deutsche Restbevölkerung, in dem Dinge passieren konnten, die man sich so nicht vorstellen kann. Das war natürlich ein Märchen. Die Wahrheit war, da gab es eine Gruppe, die NSU, die lebte mitten unter uns in Deutschland und zwar respektiert und vielleicht sogar unbeobachtet und konnte das organisieren, was sie da gemacht hat. Zum Teil sogar ja mit Hilfe von Institutionen wie dem Verfassungsschutz, der angeblich nichts davon mitbekommen hat, dass jemand in einem Kopierladen oder in einem Internetshop in 1 Meter Entfernung erschossen wird und man hört noch nicht mal den Schuss knallen. Also das ist eine offizielle, ein offizielles Narrativ gewesen und auch geblieben bis zum heutigen Tage, welches zu den größten Skandalen der Nachkriegszeit in der Bundesrepublik Deutschland und im wiedervereinigten Deutschland gehört, aus meiner Sicht.
Ja, absolut. Diese Mein Kampf-Lesung, die du dann eben gemacht hast, die war ja dann zu einem großen Teil auch, denn du standest ja vor dem Problem, dass die öffentliche Vorführung dieses Buches nicht einfach so rechtlich möglich war. Das führte ja dann dazu, dass es damals zur Hälfte ja schon wie ein kabarettistisches Programm war. Also es war ja nicht mehr einfach nur eine Interpretation des Textes, sondern es war auch ein Kommentar. Und das war das praktisch so das erste Mal, dass du diese Rolle hattest, die nicht der Schauspieler war, sondern praktisch der kommentierende Kabarettist?
Kann man so sagen, ja. Ich hatte vorher keine Berührung zu Kabarett. Ich war auch kein Kabarettist und wollte es letztendlich auch nie sein und bin es auch nicht. Aber das machte mich dann zum Kabarettisten, eben das Kommentieren dieses Textes. Aber es gab ja noch eine andere Sache, die ich eben ausführen wollte, die dazu beitrug, dass ich in einer gewissen aggressiven Grundhaltung auf der Bühne saß, nämlich die Wut darüber, dass dieser oberflächliche Widerstand gegen rechts so pro forma organisiert wurde in Form der Lichterketten und dann aber wieder abebbte und verschwand, weil man das Gefühl hatte, mit 3 Demonstrationen haben wir den Rechtsradikalismus in Deutschland besiegt.
Ja, es war dieser, was man bis heute hat, dieser Gemütlichkeitsprotest.
Ja, oder der Aufstand der Anständigen, wie es Gerhard Schröder nachher genannt hat. Das sind alles so Floskeln wie wir sind mehr, wir sind stark, nie wieder jetzt oder keine Ahnung, wie sie sich nennen. Und auf diese Bewegung setzen sich dann meist irgendwelche Halbprominenten bis Prominenten drauf, die in der Öffentlichkeit sich darstellen wollen, als wären sie unglaublich engagiert gegen rechts, aber im Grunde genommen ist das nichts anderes als ein Marketing-Tool. Gegen rechts zu sein, ist sowieso zu einem Marketing-Tool verkommen und die meisten, die gegen rechts sind, wissen gar nicht, was es bedeutet, heutzutage gegen rechts sein zu wollen. Sie wissen zum Teil noch nicht mal, was es bedeutet, rechts zu sein. Ja, also das ist ein großes Problem und das war meine politische Wut, die ja schon da war, in Keim kam sie aus meiner Jugendzeit und hatte sich ein bisschen verlagert auf Anarchismus und auf die Auseinandersetzung mit literarischen Texten und sie hatte sich dann im weiteren Verlauf meiner Zeit auch entwickelt und wurde aber nicht so politisch, wie sie dann bei Mein Kampf war. Bei Mein Kampf war es zum ersten Mal so, dass ich nicht nur eine Wut hatte und eine Aggression, sondern dass ich auch die Ambition hatte, etwas mit dem, was ich dort auf der Bühne mache, zu verändern, nämlich Bewusstsein, Kenntnis, Auseinandersetzung anzuregen und aufzuklären. Und das war neu, das kannte ich bis dato noch nicht.
Dann hattest du das erste Mal, dass du damit auf die Bühne gegangen bist.
Ja.
Wie war das? Waren da viele Leute da?
Na, es war erstmal ein großes Tohuwabohu, weil es Drohungen gab und die kamen meistens aus links. Also sie kamen von links. Die örtliche Fraktion der Linkspartei, damals noch PDS, drohte an, die Veranstaltung zu boykottieren oder zu sabotieren.
Wo war diese erste Lesung?
Die war in meinem Theater. Die war in meinem kleinen Theater, wo ich sonst auch immer gespielt habe, in Neuss.
Ja.
Und daraufhin habe ich mich bei der Polizei gemeldet, bin vorstellig geworden, habe gesagt, es gibt hier diverse Drohungen und ich möchte, dass sie das beschützen. Und die Polizei war sehr kooperativ. hat mich verwiesen an den Staatsschutz in Düsseldorf und es wurde ein Gefahrengutachten erstellt. In solchen Fällen ist das üblich und man kam zu dem Schluss, dass ich beschützt werden müsse. Und es fuhren dann vor dem Theater nicht nur Streifenwagen hin und her, sondern auch im Theater selbst saßen Polizisten in Zivil, die darauf geachtet haben, dass niemand auf die Bühne stürmt oder sonst irgendwas an Störung stattfindet.
Also von Tag 1 war die Bedrohungssituation da.
Ab diesem Tag änderte sich mein Leben auf eine wirklich dramatische Art und Weise, weil ich im Fokus von Leuten stand, die es nicht gut mit mir meinten.
Mhm. Aber darüber sprechen wir gar nicht. Jetzt erstmal, du stehst zum ersten Mal mit diesem Text auf der Bühne.
Ja.
Zum ersten Mal vor dem Publikum. Welches Gefühl hattest du? Was haben dir die Leute gegeben? Hattest du das Gefühl, das funktioniert?
Also ich war entgegen meiner sonstigen Art recht nervös. Ich bin eigentlich sonst nie nervös, wenn ich auf die Bühne gehe. Im Gegenteil, ich freue mich, weil ich das als Geschenk empfinde, auf eine Bühne gehen zu dürfen und nicht als Belastung. Aber an diesem Abend war ich tatsächlich nervös, weil ich zum ersten Mal mit Polizeischutz gespielt habe und nicht wusste, was passiert jetzt eigentlich. Knallt's gleich? Kommt jemand auf die Bühne? Wird was gesagt? Und es waren circa 30 Leute da. Das war recht wenig an zahlenden Zuschauern. Und der Rest waren Presseleute. Und also bei 100 Leuten waren es 2/3 Presseleute, 1/3 Zuschauer. Und alles, was ich sagte, hörte ich sofort als Notiz auf irgendeinem Blatt Papier kratzen. Und auch Kameras, die im Raum waren. Also das alles gab mir das Gefühl einer Wichtigkeit, einer Bedeutsamkeit, die ich vorher nie bei meinen Stücken hatte. Und das machte mich natürlich erstmal aufgeregt. Und gleichzeitig übertrug es eine Verantwortung auf mich, weil ich wusste, alles, was ich jetzt sage, wird auf die Goldwaage gelegt.
Also es war ein sehr ambivalentes Gefühl. Das war jetzt nicht einfach nur dieses geil, ich bin wichtig, sondern dieses Scheiße, ich muss aufpassen, was ich sage.
Ja, weil ich rede über historische Kontexte. Ich behaupte, etwas zu wissen. Und gerade mein Kampf, was ja damals noch, sagen wir mal, verboten war. Das Wort verboten ist in dem Zusammenhang heikel, was ich auch lernen sollte, später jedenfalls. Gerade mein Kampf war ja ein Mysterium. Also der Umgang mit meinem Kampf in Deutschland war ja immer sehr behaftet mit Vorbehalten, Ängsten, mit Ressentiments, mit Ungewissheit, mit Verdächtigung. Und da kommt dann jemand und sagt, ey, ich lege das Buch jetzt mal auf den Tisch und lese euch was daraus vor. Warum ist das eigentlich so gefährlich, das Buch? Und das hat bei ganz vielen Leuten extreme Aversion ausgelöst und Berührungsängste und auch Wut. Also gerade meine Herkunft natürlich hat das auch noch befeuert, dass der Türke jetzt kommt und uns Deutschen aus Mein Kampf vorliest, was wir selber nicht dürfen und aber vielleicht auch nicht wollen, sondern wir müssen uns das jetzt antun und auch noch wahrscheinlich irgendwelchen Vorwürfen stellen, die vielleicht sogar begründet sind, wenn es einen Kontext gibt und einen Zusammenhang zu dem, was in Solingen und Mölln passiert ist. Das war für viele Leute gar nicht zu verdauen. Das haben sie am liebsten weggehauen, weggespuckt oder ausgekotzt, aber das wollen sie sich von mir natürlich nicht, wollten sie sich von mir nicht bieten lassen.
Insofern kann man ja sagen, man kann es ja durchaus anerkennen, dass sie wirklich gesagt haben, sie gehen dahin, an einem Ort, wo sie auch erkennbar sind.
Das waren aber keine guten Motive. Also die sind da nicht hingegangen, um mir die Ehre zu erweisen, sondern die haben geguckt, ob ich mir nicht einen Fehltritt leiste. Und das war fast die komplette erste Phase dieser Lesung, die ja 6 Jahre lang andauerte, war das fast durchgehend so, dass ich immer das Gefühl hatte, ich werde da geprüft. Am Anfang von den Linken, die mich verdächtigt haben, Rechter zu sein, am Ende von den Rechten, die sich immer mehr dessen bewusst wurde, dass ich keiner von ihnen bin.
Und hattest du dann, war das für dich aber auch insofern eine Herausforderung, als du dann wusstest, okay, hier habe ich wieder ein Publikum, um das ich kämpfen muss?
Naja, es war ungewollt eine Situation, in der ich nicht sein wollte. Also es war ungewollt eine, wie soll ich sagen, es war ein bitterer Erfolg. Es war ein bitterer Erfolg. Es hatte einen ganz fahlen Beigeschmack. Ich hatte endlich Publikum, ich hatte Aufmerksamkeit, ich war im Gespräch. Aber nicht dafür. Ich wollte für meine Arbeit, meine Kunst, meine Leidenschaft, meine Auseinandersetzung mit Literatur bewundert und geliebt werden und nicht dafür, dass ich Adolf Hitler lächerlich und lustig gemacht habe und eine Karikatur dargestellt habe. Das war zwar eine Nebenwirkung der Erfolg, den ich damit hatte, die ich gern angenommen und in Kauf genommen habe, aber dafür hatte sie viele ganz unangenehme Seiten, die ich mir gerne erspart hätte.
Also erstmal war es ja dieses Theater, wie darf man das überhaupt machen?
Ja.
Weil du hast es ja auch im Programm selber erklärt, das Buch an sich ist nicht direkt verboten. Mhm. Es ist der Vertrieb verboten, der Besitz ist erlaubt.
Mhm, genau.
Es ist auch verboten, öffentlich daraus vorzulesen, wenn man es am Stück tut.
Ja, genau, auch das. Ja.
Also die Gesetzeslage ist ja der Wahnsinn.
Ja,
oder war es der Wahnsinn damals. Mhm. Und dann gab es aber eben noch diesen Aspekt, wir haben ja schon mal über das Spielen von Bösewichten gesprochen. Du hast gesagt, dich in einen Kindermörder hineinzuversetzen, hat sehr an dir gezerrt.
Ja.
Wie war es, sich hineinzuversetzen in Adolf Hitler?
Das habe ich ja geschrieben in meinem Buch Der Adolf in mir. Nicht so schwer, wie man denkt. Also das ging leichter, als ich dachte. Naja, erstmal vielleicht noch mal kurz einen kleinen Ausflug in die Rechtslage. Es war so, als ich 1996 daraus vorgelesen habe, war es, wie du sagst, das Buch existierte. Zum Schluss gab es, glaube ich, über 10 Millionen Ausgaben, die der Franz Eher Verlag, der hauseigene Verlag der NSDAP, auf den Markt gebracht hat. Und es gab auch Reproduktionen, und zwar weltweit. Es gab eine hebräische Ausgabe, türkische, französische, schwedische. Also in jeder Sprache der Welt ist Mein Kampf nahezu erschienen. Nur eben in Deutschland tat man so, als gäbe es dieses Buch nicht mehr, obwohl es zu Millionen in den Kellern älterer Menschen und vielleicht auch nicht nur deren Kellern verschimmelte. Das Problem an diesem ganzen Konstrukt war, dass die Alliierten nach Ende des Zweiten Weltkrieges die Verlagsrechte übertragen haben, nämlich die von Franz Eher verwalteten NSDAP-Verlagsrechte an Mein Kampf auf den Nachfolger, auf den, wie nennt man das, auf den legitimen oder wie auch Nachfolger, nämlich auf die bayerische Landesregierung. Und so war die bayerische Landesregierung in Form des Finanzministeriums Nachlassverwalter von Adolf Hitler und seinem Werk Mein Kampf.
Und in dieser Zeit war, glaube ich, der bayerische Finanzminister Markus Söder.
Nee, der kam später. Es war Kurt Waldhäuser zu meiner Zeit, als ich angefangen habe. Markus Söder kam später, aber auch Markus Söder hat eine gewisse Zeit lang den Nachlass Adolf Hitlers verwaltet. Was übrigens eine Farce ist, wenn man heute hört, wie er spricht über Hitlers Mein Kampf im Zusammenhang mit der Affäre um Hubert Aiwanger. Naja, jedenfalls war es so, ich wusste um diese Rechtslage, weil ich mich natürlich auch informiert hatte und im Zuge der Recherchen auch immer klüger wurde. Und mir fielen einige Ungereimtheiten auf, die ich dann auch thematisiert habe. Ich habe nämlich im Vorfeld der Mein Kampf-Lesung, weil ich das dokumentieren wollte, sozusagen als Zeitstempel dieser Auseinandersetzung, Briefe geschrieben. Und zwar über 100 Briefe an Institutionen, an Persönlichkeiten, an Parteien und an Ministerien, mit einer formalen Anfrage, ich als türkischer Schauspieler werde am 30. Januar, oder ich weiß gar nicht, ob es der 30. oder der 8. Januar war, aus Hitlers Mein Kampf öffentlich vorlesen, wie stehen Sie zu diesem Projekt? Und habe eine Stellungnahme eingefordert. Und die Stellungnahmen kamen, und die sind auch dokumentiert, in der ursprünglichen Fassung meines später bei Lübbe erschienenen Buches Des Deutschen Liebste Steckenpferd, Nachlass eines Massenmörders. Und die waren allesamt erschreckend. Ja, also es gab eine Antwort von Oskar Lafontaine, ich habe gerade keine Zeit. Es gab eine Antwort von Gedenkstätten, sowas finden wir unmöglich, das sollte verboten werden. Es gab Antworten von jüdischen Wohlfahrtsorganisationen, die geschrieben haben, sowas muss unbedingt gemacht werden. Und es gab eine Antwort vom bayerischen Finanzministerium, in der drin stand, wir würden Ihnen raten, das tunlichst zu unterlassen, weil sonst gibt es eine Geldstrafe von 180.000 Mark damals und die müssen sie dann leisten, egal ob sie es lesen oder nicht. Dazu gibt es auch noch eine Strafanzeige wegen Verbreitung rechtsradikalen Gedankenguts. Daraufhin war ich aber hartnäckig und habe geschrieben, okay, ich würde dann die Geldstrafe in Kauf nehmen, aber bitte schreiben Sie mir noch dazu, an wen ich das Geld dann zahlen muss. Denn es ist ja eigentlich aus meinem Kampf erwirtschaftetes Vermögen. Und das ist ja nun auch wieder Verbreitung rechtsradikaler Hetzpropaganda. Daraufhin bekam ich so eine Art Sondergenehmigung. Okay, uns ist scheißegal, was Sie machen, aber lassen Sie uns bitte damit in Ruhe. Und so entstand dieses ganz seltsame, einmalige Konstrukt, dass ich vielleicht auch aufgrund meiner Herkunft und aufgrund der Befindlichkeit und der Berührungsangst der bayerischen Regierung, die natürlich auch wusste, da lauert die Presse, dieses Recht hatte, dieses Sonderrecht hatte, aus Mein Kampf vorzulesen. Übrigens auch ein Bonmot am Rande. Ich hatte erfahren, dass die englische Ausgabe von Mein Kampf, die im Pimlico Hutchinson Verlag erschienen ist, zu einer Untergruppe der Bertelsmann AG gehört. Und Bertelsmann wiederum hatte ich auch angeschrieben mit der Frage, warum, wenn die Bayern das in Deutschland verbieten, mit der Begründung, es würde dem Ansehen der Deutschen im Ausland schaden, Mein Kampf zu verbreiten, haben sie eigentlich das Recht, das in England zu machen? Und dann hat Bertelsmann gesagt, nein, das machen wir gar nicht. Und im Übrigen, obwohl wir es gar nicht machen, in Klammern, geht das Geld, was wir an Mein Kampf verdienen, an die jüdische Wohlfahrtsorganisation. Woraufhin ich wieder gefragt habe, können Sie mir bitte die Namen der jüdischen Wohlfahrtsorganisationen nennen, die Geld von Hitler nehmen, weil das wäre ja auch nochmal interessant zu wissen. Auch darauf habe ich nie eine Antwort bekommen.
Gab es das Buch denn in anderen deutschsprachigen Ländern wie Österreich und der Schweiz?
Nein, Österreich und die Schweiz fallen unter die Verwaltung des bayerischen Finanzministeriums. Da ist Deutschland dann tatsächlich vereint.
Ja, also so weit diese Rechtslage.
Ja, also die deutschsprachige Ausgabe ist überall dort, wo man Deutsch als Amtssprache spricht, war sie von Bayern verboten. Es gibt ja jetzt ein neues Gesetz oder einen neuen Umgang seit 2015. Seit dem Tod Adolf Hitlers ist eine gewisse Zeit vergangen, dann werden die Urheberrechte frei. Gibt es eine offiziell kommentierte Ausgabe von Mein Kampf, die übrigens keiner lesen will.
Ja, und die ja auch insofern sinnlos ist, als dass das Buch jetzt schlecht ist. Mhm.
Das Buch ist überhaupt keine Offenbarung, das Buch ist ein Offenbarungseid.
Ja. Ja. Also es handelt sich ja nicht um verfängliche Literatur im Sinne von, als dass das wirklich überzeugende Kräfte hätte.
Nein, das hat es nicht, aber es ist natürlich ein ganz wichtiger Nachweis für die ideologische Ausrichtung der NSDAP in ihrer frühen Zeit und damit auch natürlich ein wichtiger Baustein in der Rekonstruktion nationalsozialistischer Ideologie.
Absolut, absolut, weil vieles, was sich ja dann später in den Parteiprogrammen wiederfand und auch in den Handlungen der NSDAP, ist ja da schon angelegt.
Es ist die Vernichtung der Juden ganz klar geäußert und die Absicht, das jüdische Volk auszulöschen, ist eine Hauptagenda von Mein Kampf, aber auch der NSDAP und übrigens auch heute immer noch vieler Rechtsradikaler und nicht nur derer Strömungen.
Mhm, absolut. Das Krasse jedoch ist aber, dass immer wenn kurz vor der Neuveröffentlichung des Buches in dieser kommentierten Ausgabe davon in der Presse die Rede war, gab es immer irgendjemanden, der sagte, es gelte zu befürchten, dass dieses Buch noch wirkt. Nun hast du die Wirkung dieses Buches erlebt. Wie hat dieses Buch gewirkt?
Na, man muss zunächst mal sagen, dass das Hamburger Institut für Sozialforschung ja vor wenigen Tagen geschlossen wurde. Also der Erfolg des Buches scheint sich nicht in Geld ausgedrückt zu haben und schon gar nicht in Interesse. Bei mir war es so, ich habe das relativ schnell gemerkt, ich habe die Ausgabe von dieser besagten Freundin, ihrer Oma bekommen, dass das Buch A, unlesbar ist, dass es irrelevant ist, wenn es tatsächlich darum geht, aktuelle rechtsnationale, rechtsradikale, nationalsozialistische Strömungen zu verstehen, zu unterbinden, zu verhindern, präventiv. Aber dass es unerlässlich ist, dieses Buch zumindest zu kennen, wenn man mit der Struktur nationalsozialistischer Ideologie in der Vergangenheit sich auskennen will und beschäftigen möchte. Das ist ein soziologisches, das ist ein historisches, das ist ein wissenschaftliches Interesse. Und das kann man eigentlich niemandem zumuten, der jetzt vielleicht ein belletristisches Interesse hat oder ein Sachbuch darin erwartet. Es ist einfach eine Hetzschrift über 1000 Seiten, in der nicht nur der Duktus Hitlers unerträglich ist, weil der Verlag übrigens, der dieses Buch in Form einer Rede halten wollte, das niemals geändert hat. Also es ist auch gespickt mit bayerischen Füllwörtern, mit Schachtelsätzen, mit absurden Formulierungen. Und es ist nicht nur eine Hetzschrift, es ist eben auch noch ein programmatisches Manifest, bei der eigentlich von der ersten Sekunde an klar wird, was man sowieso schon wusste. Also wer überzeugt werden will davon, dass Nationalsozialismus eine zuträgliche Ideologie ist, der braucht nicht Mein Kampf. Ja, der ist entweder so dumm, dass er es auch ohne Mein Kampf kann, oder er ist so klug, dass er sich Mein Kampf auch ohne Verbot besorgen kann. Also das ist in vielen Dingen so absurd und widersprüchlich, dass man am Ende sich fragt, was sollte dieses Verbot? Es sollte letztendlich nichts anderes sein als ein symbolisches Verbot, so wie ja übrigens auch viele Lippenbekenntnisse heutiger Tage symbolisch sind, wie zum Beispiel die bedingungslose Loyalität und Solidarität mit Israel, ja, die ja eine Staatsdoktrin ist und wie man ja auch jetzt gemerkt hat, im Gaza-Konflikt auch immer bemüht wurde, wo man gesagt hat, das ist deutsche Staatsraison, dass wir auf der Seite Israels stehen, aber in Wirklichkeit eine sehr brüchige Staatsraison ist, weil große Teile, zum Beispiel auch der Bundesregierung, aber nicht nur der Bundesregierung, sondern auch der Gesellschaft mittlerweile wieder offen antisemitisch sein können. Und das ist in Mein Kampf genauso gewesen. Also Mein Kampf zu schützen oder die Deutschen zu schützen vor Mein Kampf, das war nichts anderes als ein Akt, ein symbolischer Akt.
Im Gegenteil, hat es zu dem Mythos Hitler beigetragen.
Genau.
Und das ist auch das, was du ja dann viel erlebt hast. Du liest Leuten diesen Text vor und sie lachen darüber.
Ja.
Und stellen fest, das ist ja eigentlich absurder Quatsch.
Ja. Ja, aber das war für mich deswegen so effektiv, weil ich das ja als Bildungsarbeit vor besonders jungen Leuten gemacht habe. Und da war es am effektivsten, weil in dieser Zeit nach der Wiedervereinigung gerade im Osten, aber nicht nur dort, sich die Strukturen des Rechtsradikalismus ja ausgebreitet haben und verändert haben und ja auch salonfähiger geworden sind. Heute reden wir über eine Partei wie die AfD und zählen sie zu unserem demokratischen Spektrum, was ja in Ordnung ist. Aber wir können gar nicht festmachen, warum wir dieser Partei misstrauen oder wann sie anfängt, den demokratischen Rand zu verlassen und ins Extreme wandert. Und um das zu erkennen, ist es ganz wichtig, dass man die Hinterlassenschaften der Vergangenheit sich bewusst macht und sie auch zur Hand nimmt, um das, was in der Gegenwart daraus reproduziert werden kann, ohne Widerspruch, zu markieren und offenzulegen und als nationalsozialistische, als faschistische Propaganda auch zu brandmarken.